SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Donald Trump und Benjamin Netanyahu, die beiden Staatschefs, scheinen zu harmonieren. Vielleicht auch, weil sie ein ähnlich hohes Level an Selbstvertrauen haben. Nach ihrem Treffen gestern in Washington fallen die Reaktionen größtenteils positiv aus. Vor allem die eigenen.
So this is a big, big day, a beautiful day. Potentially one of the great days ever in civilization.
Ja, einer der größten Tage der Zivilisation. Also das bleibt noch abzuwarten, denn dafür müssen sie vielleicht erstmal umsetzen, was sich die Trump-Regierung überlegt hat. Es geht um ein Ende des Gaza-Krieges und einen 20-Punkte-Plan, dem Netanyahu schon jetzt zugestimmt hat. Was drinsteht, fasst USA-Korrespondent Carsten Kühntorp nochmal zusammen.
Vorgesehen ist darin unter anderem, dass sich Israels Armee aus dem Gazastreifen schrittweise zurückzieht und dass die Hamas alle Geiseln freilässt. Im Gegenzug sollen hunderte Palästinenser aus israelischer Haft freikommen. Die Hamas soll bei der Verwaltung des Küstengebiets keine Rolle mehr spielen. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten regiert werden, unter Aufsicht eines internationalen Gremiums unter Trumps Vorsitz.
Die Hamas will den vorgelegten Plan zum Ende des Gaza-Kriegs offenbar erstmal prüfen. Das hat die Nachrichtenagentur AP erfahren. Aus Europa gibt es aber schon viel Lob dafür. Josh Kochan.
Der deutsche Außenminister Wadephul nannte den Plan eine einmalige Chance und Hoffnung für hunderttausende Israelis und Palästinenser. Auch Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer begrüßen ihn. Macron schrieb, dass die Hamas keine andere Wahl habe, als ihm zu folgen. Starmer sagte, er unterstütze Trumps Bemühungen, damit die Kämpfe endeten. Auch 8 arabische Staaten sowie die palästinensische Autonomiebehörde lobten Trumps Bemühungen. EU-Ratspräsident Korsta rief alle Beteiligten dazu auf, den Moment zu nutzen, um dem Frieden eine Chance zu geben.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer rechnet nicht mit einem schnellen Abzug der US-Truppen aus Rheinland-Pfalz. Nach Gesprächen im Pentagon hat Schweizer vielmehr von beruhigenden Signalen gesprochen. Aus Washington berichtet SWR-Reporter Frederik Merks.
Schweizer war mit Innenminister Ebling im Pentagon und sprach dort mit Militärs und politischen Beamten. Viele von ihnen hätten selbst einmal in Rheinland-Pfalz gedient und gute Erinnerungen an ihre Zeit dort. Konkrete Abzugspläne hätte keiner geäußert. Weder die Anzahl der Stützpunkte noch die der dort stationierten Truppen werde derzeit in Frage gestellt, so Innenminister Ebling. Ministerpräsident Schweizer sagte, man wisse aber auch, dass Veränderungen immer möglich seien. Es wäre naiv, das nicht zu glauben, so Schweizer wörtlich. Konkrete Verabredungen zur engeren Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften habe es nicht gegeben.
Ein Mega-Deal in der Gaming-Branche, der Videospieleentwickler Electronic Arts, kurz EA, hat eine Übernahme zugestimmt. Für rund 55 Milliarden Dollar soll das Unternehmen von einem Investorenkonsortium gekauft werden. Aus Los Angeles berichtet Antje Sieb.
Teil des Investorenkonsortiums sind der saudi-arabische Public Investment Fonds, die Firma Silver Lake und die vom Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner geleitete Investmentfirma Affinity Partners. Sie bieten Anteilseignern einen Preis von 210 US-Dollar pro Aktie. Danach soll die Firma von der Börse genommen werden. Electronic Arts mit Sitz in Redwood, Kalifornien, ist einer der größten Videospielentwickler. Die Firma hat etwa das lange unter dem Namen FIFA bekannte Fußballgame FC herausgebracht, aber auch Titel wie Madden NFL oder Battlefield. Zusammen mit unseren Partnern werden wir weitere Generationen inspirieren, sagte Electronic Arts-Chef Andrew Wilson in einem Statement. Nach einem Boom während der Pandemie hatte die Gaming-Industrie in der letzten Zeit mit Problemen wie der Konkurrenz durch kostenlose Plattformen zu kämpfen. Entlassungswellen und Konzentration waren die Folge. Die Stärken von Electronic Arts bei Sportspielen gelten bei Beobachtern als Pluspunkt. Auch in der Battlefield-Reihe wird in Kürze ein neuer Titel veröffentlicht.
Eigentlich will der Staat unterstützen, aber das zur Verfügung gestellte Geld für Sport und Freizeit erreicht nur jedes 5. berechtigte Kind in Deutschland. Das ist bei einer Analyse des Paritätischen Wohlfahrtsverbands herausgekommen. Hintergründe von Stebi Senius.
15 Euro im Monat stehen einem Kind für Musikunterricht, die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder für Ausflüge zur Verfügung, wenn die Familie Bürgergeld oder den Kinderzuschlag bezieht. Wieso über 80% der Familien keine finanzielle Unterstützung erhalten, führt der Wohlfahrtsverband auf bürokratische Hürden zurück. Familien müssen das Geld selbst beantragen und nachweisen, wo sie es ausgegeben haben. Der Verband fordert eine pauschale Auszahlung als gutes Beispiel für weniger Bürokratie.
Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 haben am Abend an den sogenannten Schwarzen Donnerstag erinnert. Sie versammelten sich in der Stuttgarter Innenstadt. Vor 15 Jahren waren bei einer Auseinandersetzung zwischen Gegner des Bahnprojekts und der Polizei viele Menschen verletzt worden. SWR-Reporterin Dorina Blau berichtet.
An diesem Tag vor 15 Jahren sei man mit dem Missbrauch von Macht konfrontiert worden, sagte eine der Organisatorinnen in ihrer Ansprache. Man werde nichts vergessen. Rund 400 Menschen waren zu der Kundgebung in die Stuttgarter Innenstadt gekommen. Einige hatten Schilder mit dem bekannten Symbol der Projektkritiker dabei, dem durchgestrichenen S21-Symbol. Am 30. September 2010 hatten sich Gegner des Bauprojekts am Hauptbahnhof und im Stuttgarter Schlosspark versammelt, um zu verhindern, dass Bäume für den neuen Tiefbahnhof gefällt werden. Es folgte ein Polizeieinsatz mit hunderten Verletzten. Ein Mann erblindete durch einen Wasserwerfer.
Live-Musik auf Weihnachtsmärkten. Zu teuer oder leistbar? Vor dieser Frage stehen dieses Jahr wieder viele Städte. Auftritte mit Live-Musik auf Weihnachtsmärkten werden zwar günstiger, denn die GEMA hat ihre Gebühren dafür gesenkt. Trotzdem wird es zum Beispiel auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt dieses Jahr sehr wahrscheinlich keine Chorauftritte mit Musik geben. Paula Zeiler über die Gründe.
Weil es immer noch teuer ist. Wenn ein Chor beispielsweise Last Christmas auf einer Bühne im Freien singt, dann kostet es trotz Gebührennachlass rund 4.000 Euro. Das hat die Koblenz-Touristik ausgerechnet. Denn entscheidend für die GEMA ist, auf wie viel Fläche die Veranstaltung stattfindet. Im Fall von Koblenz geht es um die gesamte Innenstadt, also rund 30.000 Quadratmeter. Wenn ein Chor aber in einer Kirche neben dem Weihnachtsmarkt auftritt, dann zählt nur die Größe des Kirchenraums. Laut Koblenz-Touristik würde das dann weniger als 100 Euro pro Tag kosten. Fest eingeplant sind aber schon jetzt 4 Mitsingkonzerte draußen mit GEMA-freier Musik.
In Rottenburg ist der Komiker, Schauspieler und Buchautor Harpe Kerkeling mit dem Eugen-Bolz-Preis ausgezeichnet worden. Er bekam ihn für seine Verdienste um Demokratie und Rechtsstaat. Einzelheiten von SWR-Reporterin Mia Zundel.
Ein giftiges Gericht gehört nicht auf die demokratische Speisekarte. Mit diesen Worten sprach sich Harpe Kerkeling bei seiner Dankesrede für ein Verbot der AfD aus. Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali hat die Laudatio auf Kerkeling gehalten und sagte, dass eine gefährdete Demokratie nur durch Menschen wie Harpe Kerkeling gerettet werden könne. Also Menschen, die die Stimme gegen Ungerechtigkeiten erheben. Der Eugen-Bolz-Preis ist nach einem Rottenburger Politiker benannt, der im Widerstand gegen die Nazis im Dritten Reich war. 1945 wurde er von ihnen ermordet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute halten sich wieder viele Wolken. Hier und da zeigt sich wieder für eine kleine Weile die Sonne. Regional gibt es wieder kräftige Schauer, auch wieder häufiger als gestern. Und vor allem in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, bleibt es heute zumindest trockener als gestern. 12 Grad werden es am Nachmittag in Prüm und in Monschau und bis zu 18 Grad gibt es in Mülheim und in Freiburg.
SWR aktuell, Hintergrund.
Erst die Energiekrise, dann das umstrittene Heizungsgesetz. Was bleibt, ist viel Unsicherheit bei den Kundinnen und Kunden. Zum Start der Heizsaison schauen wir in dieser Woche deswegen in SWR aktuell in die deutschen Heizungskeller, auf Lieferabhängigkeiten und die aktuellen Preisentwicklungen rund um das Thema Heizen. Die Politik will zwar die bisherigen Vorgaben des damaligen Wirtschaftsministers Habeck zurückdrehen, aber das dauert offenbar noch. Was macht das mit den Kunden? Also diejenigen, die überlegen, welches Heizungssystem Zukunft hat und welches nicht. Darüber habe ich mit Wolfgang Becker gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg. Was hören Sie von den Betrieben, deren Installateure die Kunden beim Heizungstausch beraten? Sind die tiefenentspannt oder eher entgenervt?
Zunächst mal, unsere Installateure sind schon genervt, weil sie treffen auf sehr verunsicherte Kunden. Und die Kunden haben natürlich die Diskussion um das Heizungsgesetz mitbekommen, haben bestimmte Erwartungen, möglicherweise eine Abschaffung, wie es von der CDU angekündigt wurde und auch im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Und nun ist die Verunsicherung natürlich besonders groß und unsere Betriebe müssen versuchen, diese Verunsicherung abzubauen.
Die Bundeswirtschaftsministerin Reiche fordert Technologieoffenheit. Das klingt erstmal schick, aber auch ein bisschen wischiwaschi natürlich. Wie sehen Sie das denn? Würden Sie dem Kunden oder der Kundin nach wie vor alle Heizungssysteme gleichermaßen empfehlen?
Es kommt immer auf das Gebäude an. Man kann, glaube ich, eine Heizungsentscheidung nicht einfach pauschal treffen, sondern man sollte sich das Gebäude anschauen. Dazu gibt es Fachexperten wie Gebäudeenergieberater, SHK-Handwerksbetriebe. Das ist die erste Sache. Sonst muss man sich natürlich überlegen, was sind die Zukunftstechnologien? Ich glaube, wir sollten uns etwas freier machen von der Frage, ob das Heizungsgesetz jetzt in die eine Richtung ein bisschen gedreht wird oder in die andere Richtung, sondern wir sollten uns mal langfristige Entwicklungen anschauen. Und ich glaube, da sind viele Kunden mit einer Wärmepumpe oder mit einer Pelletsheizung doch besser beraten, wie vielleicht mit einer Ölheizung.
Pelletheizung und Wärmepumpe haben Sie erwähnt. Über die Wärmepumpe wurde in den vergangenen Jahren unfassbar viel geredet. Über Kosten, Effizienz, zu welchem Gebäudetyp sie passt und so weiter. Warum ist es gerade die Wärmepumpe, die so zukunftsfähig erscheint?
Auch da muss man die Gebäude betrachten. Im Neubau ist die Wärmepumpe heute schon die Nummer eins. Rund 90% der neu gebauten Gebäude werden inzwischen mit einer Wärmepumpe beheizt. Im Altbau muss man sich natürlich immer das System anschauen. Aber das Schöne an einer Wärmepumpe ist, dass Energie, die reingesteckt wird, um ein 3- bis 4-faches sozusagen an Wärme wieder ausgestrahlt wird, sodass die insgesamt schon ziemlich umweltfreundlich ist. Und wenn Strom zukünftig noch günstiger zur Verfügung steht, wird das auch finanziell oder ist das schon bereits jetzt finanziell für die meisten eine gute Sache?
Schauen wir noch ganz kurz auf die Gasheizung oder auf die Gastherme. Die soll ja Stand jetzt nur dann zukunftsfähig sein, wenn sie auch mit Wasserstoff laufen könnte. Wir wissen aber ja noch gar nicht, ob es eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur geben wird. Ist das dann also auch eine realistische Vorgabe von der Politik?
Wir glauben zum jetzigen Zeitpunkt nicht daran, dass in zumindest den nächsten 10 Jahren Wasserstoff für den Heizungsmarkt zur Verfügung stehen wird. Dafür sind die Mengen, die an Wasserstoff überhaupt da sind, viel zu gering. Deswegen wäre mir das ein bisschen zu heiß, einfach auf Wasserstoff zu setzen. Wenn wir die Gasheizung betrachten, es gibt ja auch noch Biogas und andere Möglichkeiten. Auch da wird die Menge wahrscheinlich begrenzt sein. Trotzdem, glaube ich, wird wahrscheinlich die Gasheizung nicht in 10 Jahren vorbei sein. Es wird auch in 10 Jahren noch Gasheizungen geben. Und auch der Rückbau wird länger dauern, wie wir erwarten. Aber wir müssen schon nochmal sehen. Alle, also Öl und Gas, werden durch die CO2-Bepreisung grundsätzlich teurer. Und bei der Gasheizung werden immer weniger Leute an dem Gasanschluss hängen. Das heißt, die Netzanschlussgebühren werden auch auf weniger Leute verteilt. Und dadurch wird Gas durchaus teurer. Deswegen, unabhängig von der Verfügbarkeit, muss man sich schon überlegen, ob man auf eine Gasheizung setzen soll oder ob man lieber jetzt den Sprung macht zu einer Wärmepumpe oder einer Pelletsheizung. Das kann schon sinnvoll sein.
Das sagt Wolfgang Becker, der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitärheizung Klima Baden-Württemberg.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
5 Monate nach ihrem Amtsantritt gehen Bundeskanzler Merz und seine Ministerinnen und Minister in Klausur. Diesmal wird sich das Kabinett in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See in Berlin, treffen. Mehr von Georg Schwarte.
Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung, das sind für den Kanzler die beiden Themen, die ab heute für 2 Tage das schwarz-rote Kabinett beschäftigen sollen. Digitalminister Wildberger will seine über 20-seitige Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung im Bund vorlegen. Kernpunkte: Bürokratiekosten um 25% senken, Verwaltungspersonal abbauen, Unternehmensgründungen sollen künftig in 24 Stunden möglich sein, Bürger ihre Fahrzeuge zentralisiert online anmelden können. Neben dem Digitalminister werden auch die Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Verkehr über geplante Projekte berichten. Zusätzlich zur Modernisierungsagenda dürfte das Kabinett außerdem über die Frage beraten, ob und wie Deutschland auf Luftraumverletzungen durch Russland sowie verstärkte Drohnenüberflüge vorbereitet ist.
Wichtige Themen also, die teilweise vielleicht auch nicht ganz unumstritten sind. Aber ein Treffen in der Villa Borsig bietet zumindest schönes Ambiente. Direkt am Tegeler See lässt es sich schon aushalten. Ob der Tagungsort ein gutes Omen ist, weiß, hat sich Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann überlegt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wo ließe sich wohl am besten über Modernisierung und Digitalisierung sprechen? Vielleicht in einem hochmodernen Meetingraum im obersten Stock eines Hochhauses mit Blick über die Stadt zwischen Hightech und Startups? Oder im Futurium in Berlin, das nicht nur so heißt, sondern mit seiner futuristischen Architektur an ein riesiges Raumschiff im Regierungsviertel erinnert? Nun, viele Orte schienen geeignet. Die Bundesregierung aber, die trifft sich in der Villa Borsig, einem ehemaligen Landhaus der Berliner Unternehmerfamilie Borsig aus dem Kaiserreich. Es klingt, wie es wirkt. Sehr alt, sehr deutsch und damit auch ziemlich bürokratisch. Nicht der Spirit, den man erwartet bei einer Kabinettsklausur, bei der es hoffentlich um mehr gehen soll als um die Abschaffung der letzten Faxgeräte. Ist die Villa Borsig ein schlechtes Omen? Andererseits war die Familie Borsig Mitte des 19. Jahrhunderts mal richtig fortschrittlich, produzierte Dampflokomotiven und zwar ziemlich erfolgreich. Borsig war mal der zweitgrößte Lokomotivhersteller der Welt. Ob von diesem Geist was auf die Kabinettsklausur überspringt? Wenn die Köpfe von Merz und seinen Ministern heute rauchen, wäre es jedenfalls ein gutes Zeichen.
Gedanken von Lissy Kaufmann aus Berlin. Der große Sport- und Bewegungspark für den neuen Stadtteil Dietenbach in Freiburg soll heute im Gemeinderat abgestimmt werden. Das Areal soll die Stadtteile Dietenbach und Rieselfeld zusammenbringen. SWR-Reporter David Zastrow.
Damit entsteht eines der größten zusammenhängenden Sportareale der Stadt. Das Großprojekt dient künftig als zentrale Sportachse für rund 25.000 Bürger aus Dietenbach und Rieselfeld, heißt es aus dem Freiburger Rathaus. Kernstück sind ein neues Vereinsgebäude samt Gastronomie und Biergarten, was im Rieselfeld bislang fehlt. Dazu kommen Großspielfelder, ein Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlagen und eine 400-Meter-Bahn für Rollsport. Ein Jugendfreizeitplatz erlaubt zudem laute Sportarten wie Skaten. Der Baubeginn für das erste Spielfeld ist schon für Ende 2026 angesetzt. Die wichtigste Regel, die schulische Nutzung hat immer oberste Priorität. Der Bauausschuss hat die Pläne bereits beschlossen. Nun muss der Gemeinderat das Konzept endgültig verabschieden.
In Mainz findet ab heute der bundesweite Stadtwerke-Kongress statt. 700 Vertreter und Entscheider kommunaler Versorger kommen dort bis morgen zusammen. Großes Thema ist die Wärmewende. Christoph Mautes.
In 20 Jahren soll Deutschland komplett klimaneutral beheizt werden. Eine Mammutaufgabe, vor allem für die Versorger vor Ort. Das größte Problem auf dem Weg dorthin sehen die kommunalen Versorger bei den Kosten, wie eine Umfrage des Verbandes Kommunaler Unternehmen, VKU, anlässlich des Stadtwerke-Kongresses zeigt. Über 80% sagten, die Kosten der Wärmewende für Bürger und Wirtschaft seien unter den aktuellen Rahmenbedingungen zu hoch. Gute 2/3 gaben außerdem an, die aktuelle Förderung reiche nicht aus. Allein für den klimafreundlichen Ausbau der Wärmenetze müsse die Förderung absehbar verdreifacht werden, so VKU-Chef Ingbert Liebing. Denn sobald die kommunalen Wärmeplanungen stünden, werde der Investitionsbedarf hier sprunghaft ansteigen. Diskutieren will der VKU solche Fragen auf dem Kongress unter anderem mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder.
Die Hochschule Karlsruhe startet heute einen Weltrekordversuch. Ziel ist der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als größtes Bildungsevent zum Klimawandel. Mehr von Henning Mohr.
Auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe soll das größte Klimapuzzle der Welt entstehen. Mehr als 200 Coaches wollen gemeinsam mit rund 1800 Studierenden einen Workshop durchführen, an Tischen auf einer Länge von ca. 600 Metern. Gelingt das, wäre es laut Hochschule der bisher größte Bildungsevent zum Klimawandel. Ziel der Aktion sei es, den Klimawandel greifbar zu machen, Verantwortungsbewusstsein zu stärken und neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe zu fördern. Das Klimapuzzle ist ein wissenschaftliches Spiel, das auf den Berichten des Weltklimarats basiert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.